Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir wollen wissen, was den Reiz des Ordens ausmacht, den Angela Merkel heute bekommen hat. Dann sind wir dabei, wie in Köln in aller Öffentlichkeit ein neuer Intendant oder eine neue Intendantin gesucht wird. Dann wollen wir wissen, warum es schon vor 150 Jahren digitale Kunst gab. Wir fragen, was die weltgrößte Baumesse zum nachhaltigen Bauen beitragen kann. Und wir schauen uns die beiden wichtigsten Serien der Woche an. Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Also wenn das nicht schon mal ein Titel für einen Orden ist, dann weiß ich auch nicht. Heute ging dieser wichtigste Orden, den der Staat zumindest für seine Bürger zu vergeben hat, an Angela Merkel, die dritte im Bunde nach Adenauer und Kohl, also alle paar Jahrzehnte einmal. Da lohnt es sich schon, etwas genauer hinzuschauen, was diesen fetten Orden eigentlich ausmacht. Aber erstmal die Kanzlerin, die Gelegenheit heute Abend nutzte, auch die guten Seiten der Politik zu betonen.
Es wird ja oft gesprochen, was für eine Schlangengrube Politik ist. Ich darf sagen, ich hätte es nicht überlebt, wenn es nicht auch die andere Seite der Politik gibt. Und deshalb konnte es mir auch immer Freude machen. Dankeschön, Herr Bundespräsident.
Kleine Runde heute in Bellevue. Der Kanzler war dabei, aber auch Ulrich Mattes, Jürgen Klinsmann und natürlich der schon kurz erwähnte Bundespräsident, der den Orden ja für die Lebensleistung von Angela Merkel vergeben musste.
Die Kanzlerin stellte sich selbst als Person nie in den Mittelpunkt. Jede Eitelkeit, jede Schmeichelei, jedes Getue um sie selbst waren ihr zuwider.
Das mag ja sein, aber heute Abend dieses Spot auf die Ex-Kanzlerin und diesen Orden. Schwarz-Rot-Gold, wobei das Rot eindeutig dominiert. Ein breites Band, zusammengehalten von einem Stoffring. Daran hängt ein Kreuz mit roten Schenkeln und einem schwarzen Adler drauf. Hinzu kommt ein zweites Kreuz, das auf einem goldenen Blatt angebracht ist. Der Adler darauf mit Lorbeer umgeben, Schulterband rot gefüttert. Also wirklich beeindruckend, dieses Großkreuz des Verdienstordens in besonderer Ausführung. Anruf bei Heinrich Seewüster. Er ist Leiter des Deutschen Ordenmuseums. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mögen Sie diesen Orden, den Angela Merkel heute bekommen hat?
Ist eine für sich ein schöner Orden, der im Ursprung der christlichen Form entspricht. Denn bekannt sind diese Orden oder diese Ordenszeichen aus dem antiken Griechenland, 152, 151 vor Christus.
Das heißt, dieses Kreuz, was wir da sehen, ist nicht etwa ein militärisches Kreuz, daran könnte man denken, sondern es ist vor allem ein christlich gemeintes Kreuz?
Es ist ursprünglich ein christlich gemeintes Kreuz. Wurden aber auch in dieser Form verschiedene Kreuze, wie zum Beispiel das EK1, also Eiserne Kreuz, erster Klasse und zweiter Klasse, auch in dieser Form verliehen.
Das heißt, es hat auf jeden Fall schon mal eine Religion, die es da in den Vordergrund bringt, weil sie das Christliche so betont haben. Und man sieht eigentlich, wenn man sozusagen als Laie draufschaut, eher vielleicht den militärischen Charakter auch eben durch dieses Kreuz und dadurch, dass es einfach ein Orden ist, den man sich anheftet. Ist diese Assoziation zum Militärischen falsch?
Ja, also es hat mit dem Militärischen wenig zu tun, weil auch der Lorbeerkranz drumherum ist, immer ein Symbol für den Frieden war. Im Gegensatz zu dem Eichenlaubkranz, der für militärische Verdienste gedacht war.
Also ein eher sogar ziviler Orden, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Haben denn Orden überhaupt eine Zukunft?
Der Orden ist eigentlich immer die billigste Variante, wo man einen Menschen mit auszeichnen kann. Der fühlt sich natürlich geehrt und am Bauch gepinselt. Der Orden selbst ist ja eigentlich von der Herstellung her ein recht günstiges Produkt, zumindest der Bundesverdienstorden. Der kostet circa 8 Euro in der Herstellung.
Ja, aber bestimmt nicht dieses Großkreuz, oder?
Teuer ist es jedenfalls nicht, denn das Kreuz selbst ist aus Bronze. Der Stern aus Silber. Schätzungsweise, was kostet so ein Silberstern? 40, 50 Euro.
Aber offenbar löst das immer noch eine gewisse Aufmerksamkeit aus, hat noch eine gewisse Bedeutung, es wird dem Bundespräsidenten verliehen. Es ist was Exklusives. Offenbar bleibt uns das erhalten, auch in diesen Zeiten, oder?
Das bleibt uns erhalten, natürlich. Selbst das Bundesverdienstkreuz, also früher gab es das sogenannte Bundesverdienstkreuz am Bande, wird ja immer wieder erwähnt und so weiter, wenn es mal einer gekriegt hat in der örtlichen Presse mit Bild und Abbildung und. Die Leute fühlen sich natürlich geehrt, da gibt es eine schöne Urkunde zu und so weiter. Es ist eben die billigste Auszeichnung oder die günstigste Auszeichnung, die man vergeben kann. Und die Leute sind erfreut und fühlen sich geehrt.
Heinrich Seewüster, der Direktor des Deutschen Ordensmuseums im schönen Neuessen südlich von Stuttgart.
Stadtgründung war 1232. Wir haben heute 6000 Einwohner und sind immer noch Stadt.
6000 Einwohner und tausende Orden.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte sehr.
So, und jetzt stellen wir eine wichtige Frage hier bei uns im Programm, nämlich, woher kommen eigentlich die neuen Chefs und Chefinnen der Theater? Also früher wurden sie von geschlossenen Auswahlgremien bestimmt und dann von der Politik abgesegnet und dann hieß es, lebt damit. Oder eben auch nicht, aber das ist in großen Teilen immer noch so, aber es ist eben nicht mehr selbstverständlich. Es wird viel hinterfragt, Theaterleute wollen mehr Mitbestimmung und auch möglichen Machtmissbrauch verhindern, vielleicht von vornherein. Köln zum Beispiel. Schauspielchef Stefan Bachmann geht nächstes Jahr nach Wien an die Burg und bemerkenswert, heute Abend wurde in Köln, wenn man so will, öffentlich nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Theaters waren dabei, Vertreterinnen aus Politik und Gesellschaft suchen also gemeinsam bei einer Veranstaltung öffentlich eine neue Führung. Und für uns war Elisabeth Luft dabei. Also, Kulturpolitik trifft auf Schauspielerinnen und Vertreter der Theaterszene. Was war das für ein Abend?
Ein sehr, sehr spannender Abend und auch wirklich durchaus aufwühlend. Das Ganze war sehr, sehr gut gemacht. Ein spannend besetztes Podium, 7 Gäste und eine Moderatorin, Kulturjournalistin Dorothea Markus, die also qua Beruf von außen auf diesen Prozess geschaut hat. Und auf dem Podium, ja, Thomas Schmidt online zugeschaltet, Theaterwissenschaftler, der seit vielen Jahren zur Reformierbarkeit unseres Theatersystems forscht, zu Machtstrukturen und auch zu ihrem Missbrauch. Bassam Ghazi saß da, der hat 6 Jahre das Import-Export-Kollektiv geleitet in Köln, das junge Menschen aus der Stadtgesellschaft auf der Bühne des Kölner Schauspiels versammelt hat. Naja, und dann Alexander Angeletta, Schauspieler und Ensemblesprecher in Köln. Und auch wirklich sehr spannend, Daniel Grünauer, ein Vertreter des Dramaturgienetzwerks, eine Interessenvertretung, die eine Arbeitsgruppe hat zur Intendanzfindung, sich seit Jahren damit beschäftigt. Und Andrea Bleikamp, die eingeladen hat, nämlich sie ist Vorstandsmitglied des Vereins für darstellende Künste in Köln, der diesen Abend organisiert hat und Regisseurin der freien Szene. Also lauter Menschen, die schon viele Vorschläge gemacht haben für mehr Beteiligung und Transparenz am Theater und natürlich, und das hat den Abend dann auch wirklich rund gemacht und so spannend und heiß auch die Diskussion, die Politik war dabei, Bürgermeisterin und die kulturpolitische Sprecherin der Grünen Brigitta von Bülow und Kulturdezernent Stefan Charles.
Also viele Menschen da auf der Bühne, vielleicht doch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Intendanz in Zukunft aussieht, auch Intendanz konkret in Köln aussieht, Schauspielintendanz. In diesem Fall, wie groß war denn da die Bandbreite der Blicke auf dieses Thema?
Sehr breit. Also der Alexander Angeletta, wie gesagt, Schauspieler und Ensemblesprecher, der hat erstmal klargemacht, also wir als Ensemble, wir wollen eigentlich vor allem 2 Dinge. Wir wollen gefragt werden, wen wollen wir eigentlich? Wir wollen beteiligt werden an diesem Findungsprozess. Wir wollen gefragt werden, was wir auch brauchen. Wir haben seit Jahren dieses Haus, diese Bühnen mitgestaltet und haben doch bis dato überhaupt kein Mitspracherecht bei diesem Findungsprozess. Und der zweite Punkt, wir wünschen uns eine Perspektive bis 2026, also bis die neue Spielstätte in der Kölner Innenstadt am Offenbachplatz endlich hoffentlich eröffnet ist. Das soll im Herbst 2024, Stand jetzt, passieren. Und bis diese Bühne eben auch eine gewisse Zeit bespielt wurde, nachdem sich das Ensemble eben darauf vorbereitet hat, seit Jahren und immer wieder vertröstet wurde. Das war die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist natürlich die der freien Szene, die sagt, wir wollen auch mitsprechen. Wir wollen auch irgendwie, wir kennen die Kölner Kulturszene in- und auswendig. Wir wollen da auch mit beteiligt sein. Dann natürlich auch die kulturpolitische Seite von Seiten des Dramaturgienetzwerks auf einerseits, also die sagen, die das seit Jahren untersuchen, und überlegen, wie können wir das eigentlich machen? Also selber aus ihrem dramaturgischen Blick heraus, aber dann wiederum auch möglichst von außen drauf gucken. Und dann natürlich die wissenschaftliche Perspektive. Ja, seit Jahren Beobachtungen erheben, da werden Studien gemacht. Und eben die kulturpolitische Seite, die sagt, naja, wir müssen Gelder vergeben, die müssen gut vergeben werden, die müssen sicher vergeben werden. Also ein sehr buntes Podium.
Und dann gibt es ja so viele verschiedene Ansprüche an so eine Intendanz. Also sie muss künstlerisch herausfordernd sein, sie muss auch ein Neuland sein. Andererseits muss es eine Person sein, die eben auch ja, modern ist von ihren Ansätzen her, die Beteiligung möglich macht, die versucht, Machtmissbrauch zu verhindern. Also ziemlich viele Ansprüche sozusagen an eine einzige Person, die das dann machen muss. Oder lief es eher darauf hinaus, dass was wir in den letzten Jahren immer mehr sehen, dass kollektive Theater leiten sollen?
Nein, leider gar nicht. Im Gegenteil. Also Kulturdezernent Stefan Charles, der wurde wirklich immer, hat immer wieder die Aussage getätigt, dass, die ja wirklich mittlerweile sehr überholt und vielfach auch widerlegt wurde, dass Diversität so schwer umzusetzen sei. Es gäbe irgendwie kaum Frauen und People of Color zum Beispiel, die sich bewerben würden oder die nötigen Qualifikationen aufweisen. Immer wenn das Gespräch auf Leitungsteams kam, atmete er auch schwer durch. Bemerkenswert war auch, dass er selbst vor allem Fragen gestellt hat, anstatt Antworten zu geben und ziemlich deutlich gemacht hat, dass er eben von diesen demokratischen, ja zeitgemäßen Möglichkeiten, von denen Sie gerade gesprochen haben, Möglichkeiten für einen solchen Prozess und vor allem auch von den Zusammenhängen zwischen dieser Art der Intendanzfindung, die hier derzeit betrieben wird, hinter eben verschlossener Tür, und den Machtstrukturen, die dabei reproduziert werden, dass ihm diese Zusammenhänge überhaupt nicht klar sind.
Was war da von Brigitta von Bülow zu hören? Die ist ja auch kulturpolitische Sprecherin der Grünen in Köln. Ein bisschen Widerspruch, oder?
Naja, da ist die Situation auch spannend. Sie ist nämlich qua Satzung, hat sie gar kein Mitspracherecht bei diesem Prozess. Und man hat doch auch gemerkt, dass sie einerseits...
Sie ist Bürgermeisterin, ne? Sie ist ja nicht Oberbürgermeisterin, sondern Bürgermeisterin.
Richtig,
ja,
genau. Und der Punkt war eben, man hat gemerkt, dass sie mit Vollblut dabei war, dass sie aber selbst eben keinerlei Zusagen tätigen konnte. Sie hat aber nochmal ganz klar betont, es ist sehr, sehr spät. Wir müssen in 6 Wochen eigentlich ein Ergebnis haben, um die wirklich noch Kündigungen, wirklich Zeit in der...
Denn wir reden von 2024, wo der Neue oder die Neue oder das Kollektiv, wer auch immer das ist, dann antreten müsste. Ne?
Genau, richtig. Ja. Das heißt, damit Kündigungen noch rechtzeitig vorgenommen werden können, damit auch wirklich alle betrieblichen Prozesse richtig vollständig abgewickelt werden können, muss vor der Spielzeitpause, die dann beginnt, schon in 6 Wochen eine Lösung gefunden sein. Und da hat sie betont, es ist natürlich sehr spät, aber vielleicht sollte man doch auch trotzdem jetzt noch einen großen runden Tisch machen mit allen, die in der Stadt in diesem Bereich arbeiten. Das sollte auch jetzt noch das Mindeste sein, was wir hinkriegen.
Ist das denn realistisch nach diesem Abend?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Klar geworden ist auf jeden Fall im Publikum, aber auch auf dem Podium, dass eine extreme Experimentierfreude sich gewünscht wird, dass die Leute wirklich wollen, dass was passiert, dass sie beteiligt werden, dass die ganze Stadt und auch die ganze darstellende Kunst in Köln wirklich kämpft, das Kölner Schauspielensemble im Besonderen. Und ein wirklicher Hoffnungsschimmer nach diesem doch sehr ernüchternden und auch wirklich sehr aufreibenden Abend war, dass dann im Chat, der Abend wurde auch online gestreamt, Karin Bayer, die bis 2013 Kölner Schauspielintendantin war und jetzt in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus ist, dass sie öffentlich gemacht hat in diesem Chat, dass sie Teil der Findungskommission sei. Die Namen sind bis dato nämlich nicht transparent.
Okay, also während des Geschehens sozusagen, während des Abends, hat die Transparenz zumindest noch ein bisschen zugenommen. Wurden denn eigentlich noch, was Sie gerade Karin Bayer erwähnt haben, gibt es eigentlich Namen, die heute Abend gefallen sind? Das ist ja auch eine gewisse Gefahr, ne? Dass man diese Menschen, bevor es überhaupt soweit ist, dann in der Öffentlichkeit verbrennt?
Es wurden keine Namen genannt. Es wurde nur ganz klar, also überhaupt keine Namen. Es wurde nur ganz klar, dass das Ensemble, das ja doch eben immer wieder in Gesprächen sich unter anderem auch mit Oberbürgermeisterin Reker und Kulturdezernent Stefan Charles befindet, dass die einen Vorschlag gemacht haben, gemeinsam mit dem noch Intendanten Stefan Bachmann, die einen Vorschlag gemacht haben für eine Interimslösung, die aber ganz klar abgelehnt wurde, weil eben der Wunsch von kulturpolitischer Seite besteht, mit einem großen Namen das neue Kölner Haus zu eröffnen.
Also Streit um die Zukunft des Kölner Schauspiels und die Suche nach einer neuen Intendanz heute Abend. Also eine sehr bemerkenswerte Diskussion, die für uns Elisabeth Luft verfolgt hat. Vielen Dank. So, auf nach Leipzig, der wohl wichtigsten Stadt für zeitgenössische Kunst im Osten der Republik, wenn man Berlin vielleicht mal ausnimmt. Auf jeden Fall ein guter Ort. Seit dem Aufstieg der Leipziger Schule um Neo Rauch und all die Jüngeren, die ihm danach folgten, als alte Industriestadt hat ja Leipzig viele alte Fabriken zu bieten, in denen Galerien und Ateliers eingezogen sind. Erst war es die Baumwollspinnerei in Leipzig-Plagwitz. Und jetzt, ja, das nächste große Ding, könnte man sagen, die Pittlerwerke im Stadtteil Wahren. Ein bisschen weiter draußen. Von dort ist unser Kunstkritiker Carsten Probst zurückgekommen. Ist das ein guter Ort für die Kunst?
Ja, es ist, glaube ich, kein Ort, der hauptsächlich sich um Kultur dreht, eben anders als bei der berühmten Baumwollspinnerei. Es ist ein Industrieareal des 19. Jahrhunderts eben auch, aber von der Größe wirklich so eines kleinen Stadtviertels, kann man fast sagen. Und im Gegensatz also zur Baumwollspinnerei haben sich in den Pittlerwerken eben nicht zahlreiche Galerien und Ausstellungs- und Theaterräume angesiedelt. Hier sind es vor allem, man sieht es noch, also Gewerbeansiedlungen, Speditionen bis zu Werkstätten, Designbüros. Und die riesige Halle, wo jetzt diese Ausstellung, über die wir sprechen, stattfindet und die dafür gemietet wurde, ist eben auch gar nicht jetzt als dauerhafter neuer Kulturstandort vorgesehen. Die Stiftung Kunst und Kultur, die ja in Berlin die Kunsthalle am Flughafen Tempelhof machen wollte, plant hier also nicht eine neue Kunsthalle.
Eine nicht ganz unumstrittene Stiftung, muss man dazu sagen. Ne?
Nicht ganz unumstritten, genau. Also hier geht man auch wieder freiwillig sozusagen und man kann sagen, die Halle eignet sich einfach sehr gut für große, begehbare, bühnenhaft anmutende Installationen und genau darum geht es hier auch. Das Publikum soll hier in eine immersive Welt aus Licht und optischen Illusionen eintauchen und muss auch dafür innerhalb der Halle größere Strecken erwandern, sozusagen.
Dahinter steckt ja, weil Sie diese Stiftung schon erwähnt haben, Walter Smerling, der damals viel Streit ausgelöst hat mit diesem eher kommerziellen Projekt der Kunsthalle Berlin in Berlin-Tempelhof, also in dem alten Flughafen, wo es ja einige Debatten gab. Könnten die sich jetzt in Leipzig fortsetzen?
Ich glaube nicht, wie gesagt, weil es eigentlich eine einmalige Angelegenheit ist. So klang es jedenfalls. Man hat sich hier auch komplett privat organisiert. Das heißt, keine öffentlichen Mittel, keine Connections mit der Politik, sondern macht es einfach als eine einmalige, groß angelegte Ausstellung, weil es wohl ein Herzensprojekt von Walter Smerling ist, einmal die digitale Kunst zu zeigen.
Und jetzt kommen wir dazu. Also digitale Kunst. Digital Art since 1859 Dimensions, so ist es hier englischsprachig, also die Lingua Franca der Kunstwelt, so ist es überschrieben. Digitale Kunst seit 1859, wie das?
Ja, da habe ich auch gestutzt. Also konkret gemeint ist jetzt hier die Verbindung so von imaginärer und realer Welt und die muss eben nicht wie heute mit Datenbrille geschehen, sondern der französische Bildhauer François Willem hat 1859 eine Methode zur Entwicklung dreidimensionaler fotografischer Porträts entwickelt, sogenannter Fotoskulpturen, bei der wurde dann sozusagen ein Modell von 24 im Kreis aufgestellten Kameras gleichzeitig fotografiert. Anschließend wurden die dann diese einzelnen Profilfotos auf die Fläche projiziert und dann auf eine Tonfigur modelliert, was so etwa, so schreiben es dann die Kuratoren, der Arbeitsweise eines heutigen 3D-Druckers oder 3D-Scanners entsprechen könnte. Da kann man jetzt natürlich trefflich streiten über den Begriff des Digitalen, aber klar ist, dass die Kuratoren damit signalisieren, was sie unter digitaler Kunst verstehen. Eine mechanische, eher nicht von Menschen handgefertigte Kunst, die sich von zweidimensionalen Flächenbildern in den Raum erweitert, die dann aber doch an die klassischen Kunstgenres anknüpft, an die Skulptur zum Beispiel, die Malerei, die Zeichnung, an die Nachahmung der Natur, der realen Welt, in die sich das Publikum dann so immersiv verlieren, hineinlassen soll, seine Sinne erweitern lassen soll.
Das heißt, diese Ausstellung will auch ein bisschen die Geschichte der digitalen Kunst nachzeichnen?
Ja, sie nimmt zumindest einen Begriff von digitaler Kunst, so wie er hier verstanden wird, mit historischen Ankerpunkten in den Blick. Da ist auch zum Beispiel viel Kunst aus den 60er, 70er Jahren zu sehen, Anfänge der Videoskulptur bei Namjoon Paik zum Beispiel. Aber Kurator Richard Castelli ist der Überzeugung, dass das alles sozusagen eine Neuinterpretation der klassischen Kunstgeschichte ist, wie er mir sagt.
Wir können heute von einem neuen Klassizismus der Medienkunst sprechen. Man denkt bei digitaler Kunst ja immer, da geht es um die Zukunft in der Kunst oder die Renaissance der Kunst im digitalen Gewand. Aber die Idee hinter dieser Ausstellung ist, denkt mal drüber nach, ob es nicht eine neue digitale Klassik gibt.
Ja, also ganz wichtig, das ist hier auch zum Beispiel der australische Pionier der interaktiven Kunst, Geoffrey Shaw, der hier mit seinem goldenen Kalb ausgestellt ist, eine Skulptur, die in ihrer Spiegelung betrachtet, durch einen Bildschirm sozusagen wie eine Vorläuferin von Augmented Reality wirkt.
Lernt man denn noch etwas über aktuelle Debatten zu, ich sag mal, Digitalität in der Kunst, was sich so erstreckt zwischen KI bis hin zu Blockchain, NFT vielleicht? Spielt das auch eine Rolle?
Also NFT-Blockchain, Metaverse beispielsweise oder auch medienkritische, aktivistische, feministische, posthumanistische Ansätze, was ja eigentlich das Gros der digitalen Kunst ausmacht. Ich denke an beispielsweise Stellark oder Lynn Hirschman oder Hito Steyerl, Corey Archangel, Harun Farocki und so weiter und so weiter. Das alles kommt hier eigentlich gar nicht vor. Die Irritation, die das Publikum hier erfahren soll, bezieht sich eigentlich nicht auf die soziale Rolle von Kunst und Technik und Wissen, sondern wirklich strikt auf die sinnliche Wahrnehmung. Und Richard Castelli will sich sogar ganz bewusst, wie er sagt, von medienkritischer Kunst abgrenzen.
Medienkritik ist verbunden mit dem Gedanken des Netzwerks innerhalb einer Situation. Und manchmal finde ich das nicht angemessen. Manchmal ist Medienkritik doch nur eine Pose, eine Art Show, die gerade angesagt ist. Aber die Gesellschaft wirklich zu verändern, ist viel schwieriger, als nur zu kritisieren.
Ja, also ein relativ einseitiger Begriff vielleicht von digitaler Kunst, aber es sind durchaus sehr faszinierende Werke hier, sehr faszinierende Installationen auch zu sehen, das muss man sagen.
Digitale Kunst seit 1859, Digital Art since 1859 Dimensions, so heißt diese Ausstellung, die diese Pittler-Werke in Leipzig waren, eröffnet und damit auch neue Räume schafft für Kunst und Ausstellungen und nicht nur das. Carsten Probst war für uns vor Ort. Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
Der US-amerikanische Pianist Ahmad Jamal ist tot. Er wurde 92 Jahre alt. Der Musiker starb gestern in Ashley Falls im US-Bundesstaat Massachusetts an den Folgen von Prostatakrebs, wie seine Familie mitteilte. The Awakening von Ahmad Jamal. Der Pianist wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2017 mit einem Grammy für sein Lebenswerk. Der Trompeter Miles Davis, mit dem er jahrzehntelang befreundet war, soll gesagt haben, all seine Inspiration komme von Ahmad Jamal. Auch für viele andere Jazzgrößen war Jamal ein Vorbild. Musikredakteur Matthias Wegner würdigte ihn im Deutschlandfunk Kultur.
Ahmad Jamal hat ja seit den 50er Jahren Maßstäbe gesetzt, vor allem im Piano Trio, seine Königsdisziplin. Sehr souverän hat er das umgesetzt, lässig, nuancenreich, aber wegen seines Understatements stand er nicht so sehr im Scheinwerferlicht. Also er hat jetzt nicht unbedingt beim ersten Hinhören sehr spektakulär gespielt. Man musste sich Zeit nehmen, genauer hinhören. Dann hat man auch bald diesen Zauber in seiner Musik erkannt. Und Jamal, der wollte an keiner Leistungsshow teilnehmen. Seine Musik war Poesie.
Eine geplante Kostümshow auf der Bundesgartenschau in Mannheim sorgt für Aufregung. Es geht um mögliche kulturelle Aneignung. Eigentlich sollte eine Seniorentanzgruppe der Arbeiterwohlfahrt auf einer Bühne ein Tanzprogramm präsentieren. Das Buga-Team lehnt aber einen Teil der Kostüme ab. Der Leiter des Buga-Kulturprogramms, Florian Burstein, sagte, zum Leitbild der Buga gehöre die Sensibilität für internationale, kulturelle und religiöse Hintergründe. Patrick Fiegei.
Die Seniorentanzgruppe wollte eine bunte Weltreise mit Tänzen aus aller Welt aufführen, für die Mitglieder entsprechende Kostüme wie Kimonos oder mexikanische Sombreros getragen hätten. Dies brachte ihnen den Vorwurf der kulturellen Aneignung und der klischeehaften Verwendung von Symbolen ein. Ein Schlichtungsgespräch soll nun eine Lösung finden, mit der alle leben können, sodass die geplanten 7 Auftritte der Gruppe auf der Mannheimer Bundesgartenschau doch noch möglich sind.
Und diesen Kompromiss gab es nun am Abend. Demnach sollen an 3 Kostümen kleinere Details geändert werden. Der Konflikt soll außerdem in einer Diskussionsveranstaltung aufgearbeitet werden. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Beteiligte der Documenta 15 wegen Volksverhetzung abgelehnt. Eine Straftat sei nach geltendem Recht nicht gegeben, heißt es in einem Bescheid, der dem evangelischen Pressedienst vorliegt. Die Kunstwerke bedrohten nicht den öffentlichen Frieden und richteten sich auch nicht gegen die inländische jüdische Bevölkerung, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Selbst Darstellungen, die für eine demokratische Öffentlichkeit kaum erträglich seien, seien durch die Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt. 25 Personen hatten Anzeige gegen Künstler, Kuratoren, die Leitung der Kasseler Kunstschau sowie gegen politisch Verantwortliche erstattet.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Hierbei Fazit der Kultur vom Tage. Vielen Dank. Die Baubranche ist heute beim Bericht des Klimarats nicht besonders gut weggekommen. Also, was tun? Vielleicht hilft ja die weltweit größte Baumesse, die heute von der Bundesbauministerin in München eröffnet wurde. Fragen wir die Geschäftsführerin der Bayerischen Architektenkammer, Sabine Fischer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, Klimawandel und die Reaktion der Baubranche darauf, das ist ja eines der großen Themen auf dieser Messe. Und wir haben heute gehört vom unabhängigen Klimarat, der sich sehr kritisch über die Baubranche geäußert hat, dass da die Klimaziele für 2022 jeweils nicht erreicht worden sind. Kann denn die Baubranche auf dieser Baumesse dazulernen?
Auf jeden Fall. Nicht nur auf dieser Baumesse, sondern das ist ein längerfristiger Prozess und es hat sich auch schon viel getan und das hat man heute auf der Messe auch ganz deutlich gesehen. Es geht ja darum, smart zu bauen, klimagerecht zu bauen, bezahlbar zu bauen. Das sind natürlich große Herausforderungen und denen stellt sich die Bauwirtschaft, denen stellen sich natürlich auch insbesondere die Architekten, denn das Planen kommt ja vor dem Bauen.
Und wie genau passiert das?
Naja, es gibt zahlreiche Themen vom ressourcenschonenden Bauen. Es geht um neue Materialien. Es geht natürlich ganz stark um das Bauen im Bestand, nicht nur um den Neubau, sondern mittlerweile spielt sich ja weit über die Hälfte der Bauaufgaben im Bestand ab, was ganz wichtig ist, um einfach die graue Energie, die in den Gebäuden ist, zu nutzen, um Ressourcen zu sparen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft. Das heißt, die Materialien werden wieder in den Kreislauf zurückgeführt und wieder genutzt von eminenter Bedeutung. Und das sind Themen, die im Moment ganz aktuell sind.
Das ist zwar theoretisch erstmal gut und es klingt auch sicherlich gut und leuchtet auch vielen sicherlich ein, dass man da nachhaltiger baut, stärker im Bestand baut, mehr auf Kreislaufwirtschaft achtet. Aber wie zeigt sich das denn in der Bauwirklichkeit?
In der Bauwirklichkeit zeigt sich natürlich so, dass eine Menge Pilotprojekte jetzt in diesem Sektor etabliert werden. Beispielsweise in Augsburg ein ganz spannendes Projekt, wo eine Bibliothek abgebrochen worden ist und die Materialien jetzt samt und sonders wiederverwertet werden. Auch die Hochschulen machen das schon mit ihren Studenten. Das sind natürlich im Moment noch einzelne Leuchtturmprojekte. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die notwendige Infrastruktur dafür geschaffen wird. Es müssen Lagerplätze geschaffen werden für solche Baumaterialien. Und das sind alles Dinge, die auch im Moment mit der Politik ganz intensiv verhandelt werden.
Was Sie die Politik erwähnen, also nehmen wir mal die öffentliche Hand zum Beispiel als Investor, als Bauträger, von dem man ja vielleicht noch deutlich mehr erwartet als von privaten Investoren. Wenn der Staat baut, tut er das inzwischen ausreichend nachhaltig?
Ausreichend nachhaltig wahrscheinlich noch nicht, aber ich würde mal sagen, er ist auf einem guten Weg. Das ist eine Herausforderung, die uns ganz lange begleiten wird und wir müssen da einfach alle zusammenhelfen. Natürlich der Staat oder die öffentliche Hand aufgrund der von Ihnen erwähnten Vorbildfunktion in besonderer Weise, aber auch die private Wirtschaft, die gewerbliche Wirtschaft. Alle müssen daran teilhaben und natürlich auch die Architekten als Impulsgeber.
Was die Architekten erwähnen, auch von denen müssen ja Ideen kommen und auch Impulse, wie Sie sagen, Initiativen kommen. Wie schätzen Sie das ein? Sie sind Hauptgeschäftsführerin der Bayerischen Architektenkammer. Was für eine Baukultur hat sich da vielleicht entwickelt Richtung Nachhaltigkeit bei Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Also die Architekten sind da auf einem, glaube ich, sehr guten Weg. Ich darf da beispielhaft auch eine Initiative anführen, die heißt Gebäudetyp E. Die ist tatsächlich in der Bayerischen Architektenkammer entstanden. Ziel ist ein einfaches Bauen, das auch ein schnelleres, kostengünstigeres Bauen mit niedrigeren Standards zum Ziel hat, dass man tatsächlich nur noch die Schutzziele der Bauordnungen einhält. Aber von den rund 3.500 Normen und Standards, die im Moment für das Planen und Bauen gelten, tatsächlich nur noch die, die für die öffentliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Und das ist natürlich auch nachhaltiges Bauen im weitesten Sinne.
Also ich höre aus Ihren Worten, weniger Bürokratie?
Unbedingt.
Zu viele Vorschriften, die man tatsächlich nicht braucht, die für die Sicherheit von Gebäuden, für vieles andere mehr, von dem man ja immer glaubt, dass es wichtig sei, die berühmte TÜV-Abnahme, dass das alles gar nicht mehr so wichtig ist?
Wichtig ist tatsächlich, dass sowas wie Tragwerkssicherheit, wie Brandschutz, das sind nicht verhandelbare Standards, das ist ganz klar. Aber es gibt sehr viele Standards, die ein Stück weit Luxus sind.
Zum Beispiel?
Ja, wenn Sie jetzt an Trittschall denken oder sowas in der Art, Hellhörigkeit von Gebäuden, solche Dinge. Das ist nicht entscheidend dafür, ob jetzt ein Gebäude mangelhaft ist oder nicht. Oder es sollte nicht entscheidend dafür sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man zumindest die Option anbietet, von diesen Normen und Standards abzuweichen und dafür einfacher, kostengünstiger, schneller zu bauen und damit auch dem Ziel der Bundesregierung zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, möglichst schnell näher zu kommen.
400.000 Wohnungen pro Jahr will die Bundesregierung ja bauen. Also ich glaube, da ist die Politik weit davon entfernt. Ist das so eine Zahl, wo Sie darüber lächeln?
Nein, lächeln tun wir natürlich nicht drüber, aber wir sehen natürlich auch, dass dieses Ziel in diesem und im nächsten Jahr absolut nicht erreichbar sein wird. Umso wichtiger ist es eben, Initiativen zu entwickeln, die unterstützen können, diese Entwicklung zu verbessern.
Noch eine abschließende Frage zur Bauästhetik. Das ist ja immer auch eine ästhetische Frage, wie man klimagerecht bauen kann und dennoch die ästhetischen Vorstellungen und Standards erfüllen kann, die es braucht für modernes, auch aussagekräftiges Bauen. Nehmen wir mal sowas wie Wärmepumpen. Das sind ja wirklich, also ich sag mal so, da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen, nicht besonders die allerschönsten Objekte, die es gibt. Und auch viele andere ästhetische Herausforderungen gibt es bei klimagerechtem Bauen. Wo sind da für Sie die Standards, die Sie nicht verlassen wollen?
Bei allem klimagerechten Bauen sollte natürlich die Baukultur nicht zu kurz kommen, denn wir wollen ja in einer Umgebung alle leben und arbeiten, in der wir uns wohlfühlen und die deswegen auch ansprechend gestaltet ist. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, gerade für die Architekten, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Aber da vertraue ich fest auf die Innovationskraft des Berufsstandes.
Wir brauchen aber natürlich auch Bauträger, Investoren, die bereit sind, da auch mitzugehen, ne?
Natürlich, das ist so, aber das regelt auch ein Stück weit der Markt, weil sich natürlich dann auch beispielsweise gut gestaltete Wohnungen und Gebäude besser vermarkten lassen. Und das ist natürlich jetzt, wie ich sagte, die Herausforderung für die Architekten. Das ist eine Quadratur des Kreises, klimagerecht, bezahlbar und trotzdem ansprechend zu bauen.
Hoffen wir darauf, dass das noch mehr entsteht hierzulande. Sabine Fischer ist Hauptgeschäftsführerin der Bayerischen Architektenkammer. Wir sprachen mit ihr zu Beginn dieser weltgrößten Baumesse in München. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und wenn es um Serien geht, reden gerade alle über Beef auf Netflix. Eine außergewöhnliche Paargeschichte in Los Angeles. Was ist dran an dieser Serie? Die Frage beantwortet gleich Simone Schlosser und schaut sich aber auch noch eine andere Serie bei Netflix an, die die Geschichte von Varian Fry erzählt, der Tausende vor den Nazis rettete.
Grau, Weiß, Beige oder kurz Gräsch. Das ist die dominierende Farbkombi der Reichen und Schönen, inspiriert von Kim Kardashian und ihrem cremefarbenen Haus. Und so sieht es auch bei Amy aus, einer millionenschweren Unternehmerin und einer der beiden Hauptfiguren aus Beef. Eine bitterböse Tragikomödie über zwei Menschen am Rande des Burnouts, die sich im Verlauf der 10 Folgen immer schlimmere Dinge antun. Die andere Figur ist Paul, ein mittelloser Handwerker und wie Amy Teil der asiatischen Community in Los Angeles. Über einen Streit um einen Parkplatz geraten die beiden in einen Konflikt, der darin gipfelt, dass er später auf ihren gräschfarbenen Badezimmerboden uriniert und sie sein Auto mit dem Spruch lackiert: Ich bin arm. Und das ist nur die erste Eskalation in Folge 1. Beef ist eine Therapieserie der anderen Art. Anstatt Impulskontrolle und Dankbarkeitstagebuch heißt es: Lebe deine Rachefantasien. Dabei müssten die zwei nur mal miteinander reden. Und sie würden schnell erkennen, dass sie einander nicht nur bestens verstehen, sondern sich sogar helfen könnten. Was sie eint, ist das Gefühl, sich permanent für andere abzurackern. Und trotzdem ist es niemals genug.
Ist das wegen der Pisse?
Weißt du was? Ja, der Typ ist in das Haus und das habe ich gekauft.
Ich habe das Haus gekauft. Das Haus, in das ich mich nicht mal eingewöhnen kann, weil ich nämlich nur arbeite.
Produziert wurde Beef von dem amerikanischen Indie-Studio A24, das bekannt geworden ist mit dem düsteren Serienhit Euphoria und das gerade erst 9 Oscars gewonnen hat. 7 alleine für den Film Everything, Everywhere, All at Once. A24 ist längst eine eigene Marke. Und zwar nicht nur unter urbanen Hipstern. Die Produktionen sind komplex und vielschichtig. Sie haben ein Gespür für schwarzen Humor und Alltagshorror. Und sie sind möglichst beiläufig divers. Genau, wie Beef eben. Nach Mo ist das die zweite A24-Serie für Netflix und seit langem mal wieder ein echter Erfolg für den Streamingdienst. Ob auf Instagram, in den Feuilletons, alle schauen und feiern Beef. Und das macht dann doch ein bisschen Hoffnung. Denn die Serie ist mehr als eine durchgeknallte Gewaltspirale, sondern eine Abrechnung mit unserer dauergrinsenden Selfcare-Gesellschaft, die an das Märchen von der Work-Life-Balance glaubt und gleichzeitig die 60-Stunden-Woche genehmigt. Beef bestätigt außerdem einen Trend im Serienbereich. Die Zeit der episch langen Formate ist vorbei. Angesagt sind stattdessen schnell konsumierbare Miniserien.
Warum behindern Sie Walter Benjamins Visa-Antrag? Hier geht's um Leben und Tod.
Ist doch nichts Neues. Auf diesem Kontinent schlachtet man sich ab seit dem Trojanischen Krieg.
Angesagt und leicht konsumierbar. Das wäre gerne auch Transatlantic. Das neue Projekt von Anna Winger, der, wenn man so möchte, ersten deutschen Showrunnerin. Bekannt geworden ist sie mit Deutschland 83 bis 89 und Unorthodox. In Transatlantic geht Anna Winger noch weiter zurück in der Historie und erzählt die Geschichte von Varian Fry, auch bekannt als Schindler der Intellektuellen und Kulturschaffenden. Mit seiner Hilfe entkamen während des Zweiten Weltkriegs rund 2000 Menschen aus Marseille. Darunter Hannah Arendt, Anne Segers, Max Ernst und Marc Chagall. Trotzdem ist Varian Fry heute kaum noch bekannt. Transatlantic ist also grundsätzlich ein ehrenwertes Serienprojekt, das aber nicht immer den richtigen Ton trifft. Hauptfiguren sind neben Varian Fry, über den wir vor allem lernen, dass er schwul war, was er allerdings nur in Marseille auslebte, die reiche Erbin Mary Jane Gold und ihre Mitstreiter Albert Hirschmann und Lisa Fitgo.
Es gibt keine Bedienungsanleitung für das, was wir hier tun. Jeder versucht nur, das Beste daraus zu machen.
Das bildest du dir ein, damit du nachts schlafen kannst.
Wer sagt, dass ich schlafe?
Und das ist das Problem von Transatlantic. Die Serie ist ein bisschen zu sehr bemüht darum, das Beste daraus zu machen. Und so bekommt jede Figur ihr kleines Liebesdrama. Das ist unterhaltsam anzuschauen, wirkt aber etwas befremdlich angesichts der historischen Vorlage. Zudem versucht die Serie mit ihrem Genremix aus Fluchtdrama, Ausstattungsfilm und frühem Diversity-Lehrstück etwas zu offensiv an aktuelle Themen anzuknüpfen. Was sie dabei aus dem Blick verliert, ist ein Gespür für die realen Personen. Und so beschränken sich die Auftritte von Hannah Arendt und Walter Benjamin auf kurze Szenen, in denen sie poesiealbumreiche Best-ofs ihrer Theorien abliefern dürfen. Transatlantic ist ein Historiendrama im Gewand von Rosamunde Pilcher. Damit unterschätzt die Serie nicht nur die Kraft ihres eigenen Stoffs, sondern vor allem auch den Anspruch des Netflix-Publikums.
Transatlantic und Beef, beide Serien bei Netflix. So, Gelegenheit zurückzuschauen, beziehungsweise auch nach vorne zu schauen auf das, was da in den Kulturseiten im Feuilleton zu lesen sein wird. Also die Kulturseiten vom Dienstag, vom 18. April, schon gelesen von Klaus Bukatzki.
Am Montag wurde Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit dem Großkreuz in besonderer Ausführung ausgezeichnet, lesen wir in der Tageszeitung Taz, den höchsten Orden, den die Bundesrepublik zu vergeben hat. Und hat sie die Auszeichnung verdient, die außer ihr bisher nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl bekommen haben? Einerseits heißt es nein in der Taz. Bis heute hat Merkel nicht bewiesen, dass sie an einer selbstkritischen Aufarbeitung ihrer Russlandpolitik interessiert ist, kritisiert Erika Zinger. Die heutige Situation in der Ukraine, der russische Krieg sind auch ein direktes Ergebnis der Unfähigkeit zum Konflikt mit Putin. Dieses Weggucken verdient keinen Orden. Das sieht der zweite Taz-Autor aber ganz anders. Sie hat das Land durch ihre ausgleichende Art in vielen Krisen oft beruhigt, lobt Lukas Wallraff. Vor allem aber hatte Merkel im Gegensatz zu den geehrten Altkanzlern der CDU den Mut, das Land gegen die Mehrheit der eigenen Partei zu modernisieren. Nicht nur beim Umgang mit Geflüchteten, auch in der Familienpolitik und beim Atomausstieg. Das bleibt ehrenwert. Und das gefällt dem Kulturpressebeschauer. Die jungen Liberalen fordern ein Ende der großen Unterhaltungsshows in den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen, steht im Berliner Tagesspiegel. Und das gefällt dem Kulturpressebeschauer schon weniger, was die Vorsitzende der FDP-Jugendorganisation Franziska Brandmann verlangt. Es muss Schluss sein mit Unterhaltungsformaten, die jedes Jahr mehrere Millionen kosten und von Studierenden und Auszubildenden mitfinanziert werden. Sie werden auch vom Kulturpressebeschauer mitfinanziert, obwohl der gar keinen Fernseher hat, gleichwohl aber seinen monatlichen Beitrag auch für Fernsehshows bezahlt. Wäre es aber, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nicht liberaler, es den Leuten zu überlassen, bei welcher Gelegenheit sie sich ihre Meinung bilden wollen und vor allem welche? Claudius Seidel legt der Vorsitzenden der Jungen Liberalen gerade die von ihr so abgelehnte Sendung von Florian Silbereisen ans Herz. Erinnern Sie sich, Frau Brandmann, an die große Adventsshow vor ein paar Jahren, als Silbereisen am Akkordeon und André Rieu an der Geige, in weihnachtlicher Dekoration und begleitet von Streicherinnen, die wie Rauschgoldengel verkleidet waren, das italienische Widerstandslied Bella Ciao spielten. Ohne den Text »Partisanen, nehmt mich mit euch« allerdings, was die interessante Frage aufwarf, ob das Lied hier entkernt und verharmlost wurde oder ob es eben doch schon mit seinem Rhythmus, seiner Melodie den Widerstandsgeist des Publikums anstachelte. Wir wünschen uns einen schönen Fernsehauftritt mit Angela Merkel und dem wunderbaren Bella Ciao. Dafür würden wir uns sogar vor den Fernseher unserer Nachbarn setzen. Hoffentlich bleibt unsere ehemalige Kanzlerin dann aber nicht im Berliner Stau stecken. Iran-Demos, Staatsbesuche, Baustellen und nun eben Klimaaktivisten sind laut der Süddeutschen Zeitung die Gründe für Verkehrschaos in der Hauptstadt. Dass nicht die Klimaaktivisten den Stau in die Stadt gebracht haben, sondern dass Berlin auch ohne jede Klimaaktion allein durch sein übliches Berlinsein verstopft wäre, stellt Sonja Zekri entschieden fest. Nach wie vor ist es nicht ausgeschlossen, dass mancher Autofahrer doch einen Zusammenhang erkennt zwischen den Klimazielen der Aktivisten und dem Elend, in dem er selbst gerade steckt, also zwischen einer entschlossenen Klimapolitik und einem modernen urbanen Gewebe, durch das Bürgerinnen und Bürger gleiten wie Messer durch Butter.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons vom 18. April. Und es war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio diese Sendung und jederzeit als Podcast.